Damit die Liebe jung bleibt, Boxenstopp für Paare in hektischen Zeiten. Hier ist die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ich begrüße die Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol. Kann man eine Paarbeziehung mit der Beziehung zu einem Auto vergleichen? Man kann, sagt der Erziehungswissenschaftler und Autor Dr. Albert Wunsch. Boxenstopp für Paare, an welcher Schraube sie drehen können, damit ihre Beziehung rund läuft. So heißt eines seiner Bücher. Boxenstopps, die gibt es bei Autorennen. Da muss man immer mal wieder in diese berühmte Boxengasse fahren, zum Reifenwechsel oder für Reparaturen. Auch in einer Paarbeziehung? Vielleicht ist es mit einem Autorennen etwas extrem gedacht, aber in heutigen, oft hektischen Zeiten, da kommen sich die Partner manchmal wirklich wie in einem Rennen vor. Ihr Alltag läuft auf Volltouren, alles Mögliche muss noch erledigt werden oder bleibt einfach liegen. Zeit für sich selbst oder für den anderen oder für die Kinder hat man da kaum. Auch oder erst recht nicht in der Adventszeit, denn da geht es oft noch hektischer zu. Vielleicht nicht bei Ihnen, aber ich kenne doch einige Leute, wo es so ist. Ohne Boxenstopps, so könnte man im Bild bleibend sagen, werden die Reifen einer Beziehung total abgefahren und gehen, wenn sie nicht irgendwann durch frische Reifen ersetzt werden, irgendwann kaputt. Und wenn es keine Reparaturen gibt, dann altert auch eine Beziehung umso schneller, bis sie irgendwann einmal völlig den Geist aufgibt und in der Beziehung dann nur noch der Kolbenfresser drin ist. Damit es nicht so weit kommt und damit die Liebe jung bleibt, braucht es partnerschaftliche Boxenstopps. So sagt es Dr. Albert Wunsch und er gibt uns in dieser Sendung auch Tipps, wie solche Boxenstopps aussehen können. Albert Wunsch ist Diplom-Sozialpädagoge, Kunst- und Werklehrer, Diplom-Pädagoge, Psychologe und promovierter Erziehungswissenschaftler. Er lehrt in Düsseldorf an der Universität und an der Fachhochschule. Er lehrt an der Katholischen Hochschule in Köln sowie an der Hochschule für Ökonomie und Management in Essen-Neuss. Er arbeitet auch in eigener Praxis als Paarerziehungs- und Konfliktberater sowie als Supervisor und Konfliktcoach. Mit seiner Frau Margret hat er die Malaika-Stiftung für Bildungsprojekte in Nigeria ins Leben gerufen. Ehrenamtlich engagiert er sich in Politik, Kirche und Vereinen und für sein Engagement erhielt er letztes Jahr das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland. In diesem Jahr hat er auch seinen 70. Geburtstag gefeiert. Er ist Vater von 2 Söhnen und 3 Enkeltöchtern. Herzlichen Glückwunsch und grüß Gott, Dr. Wunsch.
Ja, ich grüße auch alle Hörerinnen und Hörer.
Herr Dr. Wunsch, ich habe es geschildert. Sie kennen sich mit den Konflikten eines beschleunigten Alltags nicht nur fachlich aus, sondern bei Ihren vielfältigen Aufgaben auch persönlich. Wie gestaltet ein Hans Dampf wie Sie Boxenstopps für sich selbst und auch für Ihre Ehe?
Ja, kann ich eine ganze Reihe von sehr praktischen Tipps sagen. Erstmal bei meinen ganzen Vortragsaktivitäten, Vortragsreisen ist grundsätzlich klar, dass meine Frau und ich die gemeinsam machen. Und wir haben das auch für uns grundsätzlich so geklärt, dass wir nicht mit Fliege oder mit dem Zug mal ganz schnell hinflitzen, sondern dass wir mit dem Auto fahren und in der Regel, wenn es weiter ist, ich war vorige Woche die ganze Woche in Wien, dann wird also schon mal mit Zwischenstopp auf halber Strecke ein Hotel besucht, damit es keine Raserei wird. Und diese Zeiten erfahren meine Frau und ich eigentlich nicht wie, ich bin da mal auf eine Vortragsreise, sondern wir betrachten die eigentlich als intensive Beziehungszeit, die zwischendurch durch 2 oder 3 Vorträge unterbrochen wird. Weil die Vorträge sind mittlerweile ohne große Vorbereitungen zu realisieren. Und so haben wir uns zum Beispiel in der vergangenen Woche dann sehr intensiv Wien angeschaut. Und meine Frau sagt dann immer, dummerweise musst du auch hier nochmal jetzt 2 Vorträge halten. Also von daher ist das eine sehr tolle Sache. Und was auch für uns sehr typisch ist und für mich auch alleine, das sind wirklich auch Ruhephasen. Im Auto habe ich, auch wenn das andere vielleicht gar nicht so nachvollziehen können, nie das Autoradio einfach als Berieselung an, schon mal, also ganz selten die Nachrichten. Ansonsten nutze ich die Ruhe, um Gedanken abklingen zu lassen, um mich gedanklich auf andere Punkte einzustellen. Manchmal fallen mir da auch noch interessante Dinge ein, deshalb habe ich immer Schreibzeug im Auto, sodass, wenn es was umfangreicher ist, ich dann rechts ranfahre und dann irgendwelche Notizen mache. Eine ganze Reihe Ideen zu meinen Büchern sind auf irgendwelchen Parkplätzen von Autobahnen entstanden, die aber natürlich nur dadurch entstehen konnten, dass ich vorher eine halbe Stunde, eine Stunde oder wenn es noch 3 Stunden Ruhezeit hatte und dann eben ja, der Geist ein ganzes Stück entschleunigt werden kann. Und zusätzlich bin ich auch als Autofahrer ein entschleunigter Autofahrer. Normalerweise tuckle ich mit irgendwelchen 120 Kilometern im Verkehrsstrom, überhole selten, sodass man auch von daher die Autofahrt eigentlich ein Stück entspannter erlebt, als wenn man dauernd für jede Sekunde herauszuholen überholt und nachher feststellt, dass vielleicht man 5 Minuten früher da ist und die dann durch irgendwelchen Unfug vielleicht auch wiederum verbraucht werden. Also es zahlt sich nicht aus. Das sind solche ersten Gedanken, die mir zu Ihrer Frage kamen.
Ich erinnere mich an meine Studienzeit, da bin ich mal gestoppt von Stuttgart nach München und bin bei einem Porsche-Fahrer mitgefahren. Das fällt mir jetzt gerade ein, wo Sie das schildern. Der hat mich dann mitgenommen, schneller Porsche. Und was mich fasziniert hat, der ist ganz entspannt gefahren, hat während der Zeit immer noch mit seiner Sekretärin telefoniert in München. Mit mir hat er über meine Diplomarbeit gesprochen, meine Magisterarbeit auf hohem Niveau. Und gleichzeitig noch Nüsse gegessen und ist 180 auf der Autobahn gefahren und hat alles im Griff gehabt. Da dachte ich, Mann, und dann noch entspannt sein. Ich weiß nicht, wie lange der das gemacht hat, keine Ahnung, oder welche Drogen er genommen hat, das weiß ich auch nicht. Aber der hat mich damals fasziniert. Andererseits hat mich es auch ein bisschen erschreckt, weil ich dachte, also ich bin so nicht.
Ja, also auf der einen Seite muss natürlich jeder auch versuchen, in einem Einklang mit sich selbst zu bleiben, weil jeder kann das nicht. Also wenn ich mal aus irgendwelchen Gründen, was der Verkehrsfluss erfordert oder weil vielleicht doch mal ein bisschen Zeitdruck da ist, auf die 150 oder 160 zufahre, dann schwenke ich nach ganz kurzer Zeit wiederum auf mein Normaltempo 120, 130, weil ich merke, es spannt mich stärker an. Es würde natürlich mich weniger anspannen, wenn ich es häufiger machen würde. Aber eine gewisse Grundspannung bleibt ja. Und die nimmt man dann oft in die Nacht rein und in den Magen rein. Und ich sage mir immer, die Nacht ist mir zu wichtig, dass ich irgendwelchen Ballast des Tages da reinnehmen will. Und der Magen ist mir zu wichtig, dass ich irgendwelche Spannungen, die man vermeiden kann, da reinnehme. Und ich habe das auch selbst, was das Autofahren angeht, mal sehr intensiv erlebt. Ich bin mindestens 10 oder 15 Jahre begeisterter Entefahrer gewesen. Und eine Ente freut sich, wenn sie im Berg 110 fährt, manchmal auch 120 mit Rückenwind, aber ansonsten ist das ein sehr gemächliches Fahren. Und dann hatte ich für alle möglichen Entfernungen hier in meinem Arbeitsumfeld die entsprechenden Zeiten im Kopf. Und dann habe ich nachher ein etwas schnelleres Auto gehabt. Und dann habe ich gesagt, wenn du jetzt die Zeiten von der Ente weiterhin im Kopf hältst, kannst du auch weiterhin gemütlich disponieren. Wenn du jetzt die neuen Zeiten in den Kopf reinnimmst, nach Bonn halt nicht mehr eine Stunde, sondern eine Dreiviertelstunde oder was auch immer, dann wirst du auf keinen Fall mehr Zeit haben, weil die Zeit geht ja für dann andere Dinge weg. Und wenn die Leute über das Thema Zeit mit mir diskutieren, jetzt vergangene Woche noch habe ich vor 250 Lehrern und Schulvertretern in Wien am Ordenstag der Schulen gesprochen und da kam auch das Thema Zeit auf. Und da sage ich, wir als Christenmenschen wissen doch eigentlich genau, dass nachts um 0 Uhr wiederum 24 Stunden wir geschenkt bekommen. Alle Menschen, ob dumm oder schlau, reich oder arm, ist das Einzige, was noch nicht irgendwie mit Sonderkonditionen ausgestattet ist. Und diese können wir selber einteilen. Und wenn wir meinen, wir könnten das nicht einteilen, dann haben wir schon Einteilungsmechanismen in uns, die wir zum größten Teil nochmal überprüfen müssten. Und wenn ich sage, ja, aber Sie wissen doch selber, die ganzen vielen Verpflichtungen und so weiter, es war nur eine einzige Zahl. Der bundesdeutsche Erwachsene sieht pro Woche, pro Tag, 3 Stunden, also pro Tag, auf den Wochendurchschnitt gerechnet, im Urlaub kann es noch ein bisschen mehr sein, 3 Stunden fern. Da sind noch nicht mal Internetzeiten dazu gerechnet. Die Frage ist ja, könnten diese Zeiten nicht genauso gut anders genutzt werden? Und dann werden sie auf einmal ein bisschen ruhiger und dann denke ich, ja gut, das ist ja schon mal ein guter Ansatz.
Also ganz viel hängt an Zeitmanagement und eigentlich wissen wir das heute, dass es auch Seminare gibt und was weiß ich. Und trotzdem gelingt es vielen Menschen, eben nicht ihre Zeit einzuteilen. Ein Grund kann sein, wie Sie sagen, eben, dass man ja, sich eben auch gerne Zeit beschäftigt mit den Medien, mit dass man sich auch unterhält. Das ist ja auch eine schöne Entspannung zum Alltag. Wobei die Frage ist, ob es denn wirklich immer entspannt. Lesen ist ein schönes Thema. Manche Leute entspannen sich wunderbar beim Lesen. Andere weniger. Das ist natürlich auch die Frage, wie man sich selber so die Zeit einteilt. Ich möchte auf das Thema Advent kommen, Dr. Wunsch. Advent wäre doch eigentlich eine wunderbare Zeit, um zu entschleunigen, zu verlangsamen, sich auf Weihnachten vorzubereiten. Aber warum ist das so schwierig?
Im Grunde, weil wir es doch nicht so ganz richtig wollen. Wir lassen uns über Tag von irgendwelchen Menschen am Telefon irgendwelche Zeiten abquatschen. Wir sagen zu irgendwelchen Dingen während des Tagesablaufes ja, obwohl wir eigentlich nein sagen müssten. Und wir stöhnen am Abend darüber, dass wir zu wenig Zeit haben. Mir hat ein Mann, der also sagt, er kann nicht abends um vor 7:30, 8 Uhr kommen, dann nie aus der Bank, vorher geht das nicht. Und das war also ganz dicke zementiert, vorher geht das nicht. Und die Frau litt darunter und die Ehe litt darunter. Und dann habe ich mit ihm mal gesprochen, ich hätte mal einen Mann kennengelernt, der hätte eine Tochter und die wäre mit einem Herzfehler ausgestattet gewesen und die hätte abends immer um 6:30 oder 7 Uhr zu einer Spezialklinik gemusst, um da irgendwie was machen zu lassen. Und das wäre dann für sie schlimm, wenn sie so eine Tochter hätten könnte. Das ist ja nie von ihnen. Doch, doch, das würde ich natürlich sofort machen. Und dann wird deutlich, wenn es uns wirklich wichtig ist, die Tochter wäre dann also wichtiger gewesen, Gott sei Dank, als der Büroablauf, würde es möglich sein. Die Zeit wird von den meisten Menschen vorgeschoben und es ist nicht das Eigentliche. Das Eigentliche sind die Inhalte. Und wenn einer mit 2-3 Stunden am Samstagnachmittag sein Auto liebevoll putzt und mit der Ehefrau oder mit den Kindern ganz wenig Zeit verbringt, dann kann er nicht sagen, ich hatte keine Zeit. Also wir sind da in einem Muster drin, was uns natürlich auch ein bisschen gesellschaftlich fast angequatscht wird, dass wir immer darunter leiden, dass wir keine Zeit haben. Aber wir haben jeden Tag 24 Stunden. Wir haben uns jetzt, meine Frau und ich zum Beispiel, für dieses Jahr vorgenommen und auch stramm vom ersten Tag an gemacht, dass das Frühstück eine Adventeinlage bekommt, einmal ein Stück Musik und zum zweiten anschließend eine Erzählung aus so einem quasi Adventkalender für Erwachsene, wo eine Geschichte auf 24 Tage verteilt. Jeden Tag sind das 2-3 Minuten. Mir kann kein Mensch sagen, dass man nicht 2-3 Minuten am Frühstück für so eine Geschichte aufwenden kann und die Musik läuft während des Frühstücks. Das hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern das hat was damit zu tun, dass man sich eben diese Zeit auch nimmt und bewusst einteilt, denn die 3 Minuten könnten genauso gut mit irgendeinem Gerede mit einem Nachbarn auf der Straße vergehen, da würde uns nicht auffallen, aber wenn wir sie bewusst am frühen Morgen dafür einteilen, dann ist er halt an dem Tag diese Zeit schon mal weg, aber sinnvoll weg, und dann werden halt die anderen etwas geknapst.
Jetzt kommen wir schon zu Beispielen, wie solche Boxenstopps aussehen könnten, auch gerade in der Adventszeit. Ich habe die Tage eine junge Lehrerin besucht. Sie hatte am Esstisch einen wunderschönen Adventskalender aufgestellt, so an der Wand dran. Und hat mir dann, nicht nur der Sohn hat mir erzählt, dass er hat, glaube ich, 3 Adventskalender, wo überall verschiedene Schokoladen drin sind. Die Mutter hat einen Adventskalender am Tisch. Wenn sie deine Tür öffnet, öffnet sich ein biblisches Bild oder eine biblische Geschichte. Und das ist ja was, wo man dann zum Beispiel, wenn man zusammen beim Frühstück sitzt, auch sagt, okay, jetzt öffnen wir diese Tür und da kommt quasi etwas überraschend Neues rein, mit dem man sich auch als kurzer Boxenstopp beim Frühstück beschäftigen kann. Eine mögliche Idee, der Adventskalender ist eigentlich was ganz Schönes für die Adventszeit.
Ja, deshalb haben wir es auch für uns aufgegriffen und was ich gleichzeitig auch in der Rolle des Großvaters oder der Großeltern sagen kann, wir haben unseren Enkelkindern vor Jahren ganz persönliche Adventkalender für jedes Kind geschenkt und als jetzt in diesem Jahr die Frage wiederum anstand, unsere älteste Enkeltochter ist mittlerweile 17 und als meine Frau sie fragte, Jana, wie sieht denn dieses Jahr mit dir mit dem Adventkalender aus und die 14-Jährige, wie sieht es denn mit dir mit dem Adventkalender aus? Die Kleine war sowieso sofort dabei. Da sagten beide, doch, wenn es irgendwas ist, was ich, ich fände es schön, wenn es wäre. Und dann hat meine Frau mit den Kindern, also mit den Größeren und mit der Kleinen, gemeinsam überlegt, was denn für sie Ideen wären. Und ich gehe fest davon aus, dass es in den Alltag reinfinden wird. Vielleicht nicht so konsequent, aber schon alleine der Gedanke, nein, ich möchte es haben, war eine sehr schöne Erfahrung, dass wenn man eben sehr früh solche Dinge einstiehlt, dann eben auch Dinge grundgelegt werden. Und unsere jüngste Enkeltochter, jetzt eben 11 Jahre alt, hat zum Advent jetzt seit einigen Jahren alle Adventkalender, die sie vorher mal bekommen hat, im Rahmen einer Zimmer-Advent-Ausstellung zusammengestellt. Also sie hat jetzt mindestens schon 8 oder 10 Adventkalender, die sie in diesem Zimmer aufgebaut hat. Und nächstes Mal, wenn wir da sind, kriegen wir eine kleine Führung durchs Zimmer, eine Führung durch Adventkalender der letzten 10 Jahre. Ich finde das irgendwie eine schöne Grundlage, denn dieses Kind wird über diese Erfahrung auch in 10 oder 15 Jahren und auch wenn es im Studium vielleicht mal irgendwo ein bisschen karg sein wird in der entsprechenden WG oder Studentenbude, sie wird sich daran erinnern und wird sicherlich Reste oder kleine Aspekte von dieser Adventserfahrung mit in diese Zeit reinnehmen und sie ist sicher, wenn sie mal selber eine Familie hat, da wiederum daran erinnern.
Und ich fand es eben schön, dass die Lehrerin jetzt die ich gerade als Beispiel erwähnt habe, nicht nur ein Adventskalender für ihren Sohn, also sowas für die Lehrerin, eigentlich kann man ja, das finden wir ganz gut, so eine Pädagogin, dass sie es für sich selber sagt, ich habe auch einen Adventskalender, der tut mir gut. Und das fand ich eben schön an dieser Geschichte. Ein anderes Beispiel, gestern Abend habe ich einen Freund getroffen, der war auf der ersten seiner 4 Weihnachtsfeiern vom Geschäft. Also er hat jetzt im Dezember 4 Weihnachtsfeiern, weil er ist in einer führenden Position, er ist in seinem Lenkungskreis, dann gibt es die gesamte Firma, dann gibt es noch die Abteilung, 4 Weihnachtsfeiern und wer weiß, in welchen anderen Gremien er noch da ist. Und wenn wir jetzt gerade darüber nachdenken, dass man auch Zeit haben möchte für die Partnerschaft oder für die Familie, bei diesen vielen Weihnachtsfeiern ist es ja wohl ein Problem. Kann man da einfach absagen?
Also einmal, man kann sicherlich in einer solchen Situation nicht absagen. Aber das ist irgendwann wiederum ein Beweis dafür, dass wenn man dazu zusagen kann oder zusagen muss, ich gehe fest davon aus, wenn dieser Mensch noch eine 5. Feier zu absolvieren hätte, würde es ja auch absolvieren. Also was hindert ihn daran, im Oktober schon einen Termin für die 5. innerhalb der Familie für sich und seine Frau oder für sich und die Familie anzusetzen und die genauso in den Terminkalender einzutragen wie die anderen? Ich habe auch das vor Jahren selbst erfahren, als ich feststellte, dass ich im Bereich der Jugendarbeit, die verzieht sich zum größten Teil am Abend, und dann waren eben viele Termine besetzt, sodass also für die eigene Paarsituation kaum Termine offen blieben. Und dann habe ich gedacht, wenn das so ist, dass wenn ein Termin da steht, dann kannst du es ja umgekehrt machen. Also habe ich mit meiner Frau am 1. Januar für das gesamte Jahr Termine eingetragen in den Kalender. Und wenn dann ein Termin da stand und dann wurde ich gefragt, kannst du dann? Nee, sagst du, habe ich schon einen Termin. Die haben natürlich gesagt, das wäre ein dienstlicher Termin, aber ein privater Termin ist ja mindestens genauso wichtig wie ein dienstlicher Termin. Aber das war eine unwahrscheinliche Hilfe, dass das Vorhandensein einer Eintragung einfach einen wesentlich größeren Impuls gibt. Nein, da kannst du nicht, der ist schon besetzt. Denn wieso sollte jeder banale Termin, den man mit irgendwelchen anderen Menschen im beruflichen Feld machen, wieso sollte der die Bewertung haben, okay, da kannst du nicht mehr, da musst du hin, dann ist es doch sinnvoller, direkt mit sich selber anzufangen, mit der eigenen Partnerschaft anzufangen und da die Termine zu setzen und dann eben für das gesamte Jahr das schon mal festzuhaben.
Wenn wir jetzt also in diese Adventszeit schauen, so aus Ihrer Sicht ein schöner Tipp vielleicht gerade mal, wie könnte ein partnerschaftlicher, ja, Boxenstopp aussehen, gerade in der Adventszeit? Vielleicht haben Sie da so ein, zwei Ideen für uns.
Also einmal habe ich in meinem Buch eine sogenannte Ich-wünsche-mir-was-Idee ein bisschen zu Papier gebracht und die würde natürlich in die Vorweihnachtszeit besonders gut reinpassen, wenn eben der erste Advent ansteht, dass sich dann die beiden an einen Tisch setzen und einfach mal unter dem Gesichtspunkt jetzt nicht Weihnachtswünsche, sondern ich würde mir wünschen in der Zeit, jetzt in den nächsten Wochen, dass wir das und das machen, dass wir einen Einkaufsbummel machen und anschließend in den Weihnachtsmarkt gehen, dass wir mal zusammen schwimmen gehen, dass also einfach die Dinge, die im Alltag oft ein bisschen zu kurz kommen, im Rahmen der Vorweihnachtszeit mit einem Ich-wünsche-mir-was-Abend oder mit einem Ich-wünsche-mir-was-Gesprächstermin beginnen und diese dann auch entsprechend umgesetzt werden von den beiden. Wenn noch Kinder dabei sind, kann das genauso gut mit den Kindern sein. Es kann aber auch sinnvoll sein, auch das ein oder andere ohne die Kinder zu machen. Wenn die Kinder schon groß sind, kriegen sie es allein auf die Reihe und erfahren damit gleichzeitig, dass es nicht nur Familie gibt, sondern dass auch Mama und Papa noch Zeiten für sich selbst brauchen. Und wenn sie noch kleiner sind, dann wären dann die Großeltern oder der Taufpaten oder andere aus der Familie anzusprechen, um das zu übernehmen. Und wenn Familienmitglieder mitbekommen, dass ein Paar sagt, wir möchten aber jetzt in der Vorweihnachtszeit 2 Abende mal für uns haben, jetzt nicht im Sinne von, wir müssen für die Kinder Weihnachtsgeschenke kaufen, sondern wirklich, wir möchten für uns mal 1 oder 2 Abende haben in der Vorweihnachtszeit, wo nichts irgendwo sonst ansteht, dann ist es gleichzeitig auch wiederum ein wichtiger Impuls für die anderen zu merken, Mensch, wo machen wir das denn eigentlich? Und dann fangen die Großeltern vielleicht mal an, darüber nachzudenken, in ihrer eigenen Partnerschaft nach ähnlichen Dingen zu suchen. Dann fangen die Geschwister oder Paten, Tanten, Onkel an und sagen, Mensch, die machen das mit so einer Selbstverständlichkeit, sollten wir das auch machen. Also das hat einen sehr starken Ausstrahlungseffekt, aber unabhängig davon, für die beiden kommt dabei was rum. Und da werden ganz kleine Dinge, die man im Alltag vielleicht gar nicht so nennen würde, die werden dann genannt und das fände ich schön und das haben wir mal dann gemacht, dann würde ich nochmal gerne machen. Und das tut den beiden gut, schon alleine der Abend oder der Treffpunkt. Ich möchte gerne meine Wünsche dem anderen äußern. Ich habe einen Rahmen, wo ich nicht zwischen Tür und Angel morgens beim Brötchen schmiere und frage, hast du mal einen Moment Zeit, ich würde dir gerne mal mitteilen, was ich möchte, sondern man hat sich einen zeitlichen Rahmen geschaffen, in dem es ja, die Zielsetzung ist, sich solche Gedanken und solche kleine und oder größere Wünsche mitzuteilen. Und dann kann es ja sein, dass da vielleicht irgendwie ein kleiner Wunsch noch dabei ist, der auch an Weihnachten umgesetzt werden kann. Aber das ist nicht die Zielsetzung, sondern die Zielsetzung ist, das, was den Partnern gut tut, nochmal stärker in den Blick zu nehmen und in der Zeit vor Weihnachten entsprechend umzusetzen.
Tipps von Dr. Albert Wunsch, wie ein Wünsch-dir-was-Abend in der Adventszeit. Gleich sprechen wir mit Dr. Wunsch noch mehr über das Thema, damit die Liebe jung bleibt, Boxenstopp für Paare, ja, und wie eben so eine Beziehung aussehen kann, damit sie auch, wenn sie älter wird, jung bleibt. Bis gleich. Damit die Liebe jung bleibt, Boxenstopp für Paare in hektischen Zeiten. Das ist unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Dr. Albert Wunsch. Er ist Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Autor von Büchern wie Die Verwöhnungsfalle oder eben auch zu Büchern zur Erziehung oder eben auch zur Paarberatung, wie auch diesem Buch, was der Sendung von heute zugrunde liegt, Boxenstopp für Paare. Und Sie können auch mit Dr. Wunsch ins Gespräch kommen. Vielleicht haben Sie Fragen zu diesem Thema, wie solche Boxenstopps aussehen können, wenn Sie mit ihm ins Gespräch kommen möchten. Gerne unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Wenn Sie uns von außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte 0049 89 517 008 008. Das ist die Telefonnummer für diese Sendung, unter der Sie uns hier im Studio erreichen. Dr. Wunsch, unser Thema, dem haben wir das ein bisschen vorgestellt, diesen Vorsatz, damit die Liebe jung bleibt. Wie ist denn das? Wann beginnt eigentlich Liebe zu altern?
Die Liebe beginnt zu altern, wenn die Lebendigkeit verloren geht. Das kann schon bei 25-Jährigen sein. Und ich habe mal ein Paar gesehen, was ein halbes Jahr verheiratet war. Am ganz normalen Nachmittag und Abend habe ich die beiden so ein bisschen beobachten können. Er saß im Sessel, las die Zeitung, sie saß im Sessel, las ein Buch. Kaum Gespräch, habe ich gesagt, oh, auch wenn die nach Jahren jung sind, das sieht so unwahrscheinlich alt, weil unlebendig aus. Und ich habe Paare kennengelernt, die sind 70 und 85 Jahre alt und die haben noch eine Vitalität innerhalb der Paarbeziehung. Die können miteinander scherzen, die können miteinander reden. Und ein anderes Phänomen, was mir häufig aufgefallen ist, wo man eben auch sehen kann, wie das Alter natürlich nicht angesprochen wird, aber die Lebendigkeit verloren geht. Wenn man heute in Restaurants Paare für 45, 50 Jahre an aufwärts sieht, wenn man mal darauf achtet, es gibt drei Gesprächspassagen bei denen. Die erste Gesprächspassage, was sollen wir essen? Die zweite Gesprächspassage, wenn das Essen kommt, guten Appetit. Und die dritte Gesprächspassage, trinken wir noch einen Absack oder gehen wir jetzt? Dazwischen ist tödliches Schweigen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Menschen, die im Alltag zusammenleben, die sich mal gemocht haben, die deshalb geheiratet haben, die deshalb zusammengegangen sind, wie man eine halbe, dreiviertel Stunde am Tisch sich gegenüber sitzen kann und außer diesen drei Passagen, vielleicht noch Essen ist zu kalt oder zu schräg oder was auch immer, nichts miteinander austauscht. Tödliches Schweigen. Das ist alt, das ist unlebendig und jung ist eben genau, wenn man miteinander in Beziehung bleibt, wenn man sich austauscht, auch mal fetzt, wenn man schwärmt oder wenn man auch mal über was sauer ist, dass einfach die Lebendigkeit da bleibt.
Also Sie hatten nicht den Eindruck, dass dieses Schweigen etwas sein könnte, was eine gehobene Beziehungskultur wäre. Man schweigt ganz bewusst, man genießt das Essen, man schaut sich in die Augen. Wäre vielleicht auch mal eine Idee für einen Beziehungsabend, mal den bewusst im Schweigen zu verbringen, aber dann als Teil der Lebendigkeit. Aber diesen Eindruck hatten Sie bei dem Paar, das Sie gerade genannt haben, wohl eher nicht.
Nein, auf keinen Fall. Und dummerweise ist sie auch nicht ein Paar, sondern ich habe mittlerweile hunderte solcher Paare erlebt. Die moderne Variante sieht dann zwar ein bisschen lebendiger aus, ist aber letztlich genauso tot, wenn junge Paare am Tisch sitzen und jeder sein Handy vor der Nase hat und zwischendurch auch noch während des Essens immer wieder drauf schaut und wieder guckt und wieder irgendwie was macht. Und dann vier Personen an einem Tisch sitzen und man den Eindruck hat, jeweils zwei sind auch Pärchen, dann frage ich mich da, wie kann da eine Beziehung lebendig bleiben? Also die Beziehung zum Handy ist dann immer sehr lebendig oder zum Smartphone, aber miteinander, manchmal sage ich schon zu meiner Frau, vielleicht telefonieren die miteinander und wir merken es gar nicht. Aber, ja, oder chatten miteinander. Also ist schon die Beziehungskultur insgesamt ist meiner Einschätzung nach eine sehr starke Schräglage gekommen und wenn man sie bei Tisch sich anschaut, noch mal mehr.
Also Smartphone ist schon ein ganz großer Teil unserer Gesellschaft geworden. Ich weiß noch, am Samstag waren wir in einem wunderbaren Konzert, sind hinterher zusammen als Freunde noch was trinken gegangen und ich dachte, ich pack's nicht. Da packen 3 oder 4 junge Damen ihr Smartphone aus und fangen an reinzutippen. Wir saßen kaum, haben die Bestellung aufgegeben und da habe ich ein bisschen entrüstet gesagt, ja, aber sie sagten, bleib ganz ruhig, wir rufen gerade die an oder wir geben denen Kontakt, die eben noch nicht bewusst haben, wo wir jetzt sind. Und tatsächlich kamen die dann alle auch noch und dann waren auch die Smartphones wieder weg. Also es war ein praktischer Grund, aber es war schon dieses Phänomen, was man heute oft sieht, generell auch an der Bushaltestelle oder wo auch immer, sobald eine Ruhe entsteht, man ist verlockt durch dieses Smartphone, dann auch die Zeit einfach gleich zu füllen.
Ja, auch da wäre wiederum die Adventszeit eine gute Möglichkeit, diese Tischkultur am mindestens heimischen Esstisch und Essplatz wieder ein Stück in den Blick zu nehmen. Wenn Menschen bei mir zur Beratung kommen und über solche Themen mit mir reden, dann sage ich, wieso gibt es nicht bei Ihnen eine Regel, die grundsätzlich heißt, für die Erwachsenen wie für die Kinder, die Tischzeit ist eine handyfreie Zeit. Dann werden die Dinge draußen auf den Tisch gelegt oder wo auch immer, am besten nicht in der Hosentasche, denn wenn dann einer auf Stummschaltung geschaltet hat und dann vibriert das Ding dann die ganze Zeit, dann können die natürlich nicht ruhig sitzen bleiben. Nein, es ist ganz aus dem Blickfeld heraus, raus und Ende. Und das sind auch, da kann auch die Adventszeit einfach so ein Stück anders sein, zumal ja, das sollen die wenigsten wissen, früher war ja auch die Adventszeit noch eine Fastenzeit. Heute wird das ja kaum noch aktualisiert und Fasten könnte man heute unwahrscheinlich gut, nicht im Punkto Essen, sondern in Zurückhaltung diesem Multitechnikteil gegenüber, als erstes bei der Mahlzeit, als zweites auch in Beziehungszeiten. Ich sage meinen Studenten, wie ist das eigentlich, wenn du mal abends kuschelt, guckt dann jeder vorher nochmal aufs Smartphone, ob eine wichtige Nachricht da ist, ob man überhaupt weitermachen kann oder wie sieht das aus? Und die sagen mir, die meisten haben das Smartphone Tag und Nacht eingeschaltet neben dem Bett liegen.
Das ist ja gesundheitsschädlich.
Ja, das ist alles Mögliche schädlich, beziehungsschädlich, gesundheitsschädlich, wie auch immer. Und ich schaue mich mit riesengroßen Augen an und sage, Herr Wunsch, in welcher Welt leben Sie? Ich sage, in der ich lebe. Deshalb sage ich Ihnen das ja gerade, weil ich den Eindruck habe, Sie sollten auch noch ein bisschen in der leben.
Also ich habe mir ein Handy gekauft. Ich brauche auch eins, muss ich dafür dazugeben. Ich habe es gerne. Aber ich habe mir eins besorgt, was ich nachts wirklich ausschalten kann und was auch trotzdem eine Weckfunktion hätte. Aber ich habe auch einen anderen Wecker. Also da habe ich dann schon darauf geachtet, dass es zumindest dann nachts aus ist. Aber klar, das ist sehr vielschichtiges Thema.
Ja.
Aber genauso natürlich Zeitung lesen beim Essen oder ja, den Fernseher laufen lassen. Ja. Oder auch, also der Punkt ist, sich bewusst Zeit füreinander nehmen. Es ist natürlich diese Weihnachtszeit, Vorweihnachtszeit, auch eine Zeit, wo man sich sehr stark mit dem Thema Geschenke beschäftigt. Geschenke, Geschenke, Geschenke. Der Termin ist irgendwann klar. Manche fangen früher an, manche fangen später an. Und wäre es nicht eigentlich gut, im Sinne dieser Sendung, sich einfach Zeit zu schenken?
Zeit schenken ist ein unwahrscheinlich wichtiger Faktor und gleichzeitig auch nicht nur Zeit, sondern auch Beziehungszeit. Also ist fast nicht trennbar, aber sag mal, ist nochmal ein anderer Akzent dabei. Weil wenn das Weihnachtsgeschenke treiben im Sinne von Konsumgeschenken reduziert würde, würden die Eltern vielleicht selber auf die Idee kommen, was kann es denn sein? Und ich bin in den letzten Tagen mindestens von 8 oder wie viel Zeitschriften interviewt worden zum Thema sinnvolle Weihnachtsgeschenke. Vorgestern hat es eine KNA-Meldung noch gegeben, die also dann was weiß ich, deutschlandweit verbreitet worden ist, wo immer dasselbe drin stand, nicht in den Konsumrausch so stark reinrutschen und Alternativen entwickeln. Und ich habe nur zwei Alternativen, die ich gerade im Kopf habe, auch dort eingebracht. Eine Mutter brachte mal ein, dass sie aus dem Geschenkerummel raussteigen wollte, was also jetzt hier so im Sinne von Kommerz und so weiter ist, weil ihnen das irgendwo massiv auf den Keks geht und die Kinderzimmer, die sind also vollgestopft mit Spielzeugen und so weiter. Und da die Verwandten und die Großeltern schon sowieso was schenken, haben sie als Eltern mit den Kindern entschieden, dass es eben zu Weihnachten keine Geschenke gibt. Und dann saß sie hier und war ganz bedroppelt und hat gesagt, ja, aber sollen sie gar nichts schenken und so. Und die war bei meiner Frau und da sagte meine Frau, ja, was heißt denn gar nicht schenken? Sie können doch was schenken, was aber keinen finanziellen Wert hat, was eben nicht in das klassische Konsumgeschenkepaket reinpasst. Ja, was kann das denn sein? Da sagt meine Frau, ja, was wäre denn was, wo sich ihr Sohn richtig drüber freuen könnte, wo sie wüssten, Ach, sagt sie, der stöhnt immer so, wenn er aus dem Sport kommt, dass er die blöde Sporttasche und die Sportsachen wegräumen muss. Und ich halte ihn immer an, das zu machen. Und dann sagte meine Frau zu ihr, ja, was würde sein, wenn sie ihm 10 oder 12 kleine Gutscheine packen würden in eine Streichholzschachtel oder unten ein kleines Löschen rein, wo drauf steht, einmal wegräumen von Mama. Die hat das gemacht. Und sie sagt, das war das schönste Weihnachtsgeschenk, was ich seit Jahren unserem Sohn gemacht habe. Der hat sich gefreut und hat gesagt, boah, und immer, wenn ich mal ganz gar nicht will, dann kann ich ja einen Zettel nehmen. Aber ich werde darauf achten, dass ich sie nicht alle hintereinander nehme, denn ich möchte sie auf das Jahr verteilen. Ein Geschenk, was beinhaltet, ich habe zugehört, was beinhaltet, ich schenke Zeit, ich bereite Freude und was nichts außer dem Denken und den paar Minuten kostet. Und fürs gesamte Jahr eine Wirkung hat. Also wenn man das einfach so hört und ein Großvater, der saß bei mir und sagte, ja, ich weiß, was will man denn seiner 17-jährigen Enkeltochter schenken? Da bleibt doch nur Geld. Nö, so können sie was ganz anders machen. Ja, was könnte das denn sein? War schon so ein bisschen angenervt. Ich sage, was meinen Sie denn, was passieren würde, wenn Sie der Enkeltochter 4 oder 5, können Sie selber entscheiden, oder 3 Gutscheine schenken für ein Abholen nach einer nächtlichen Fete? Da guckt er mich riesengroß an. Ja, sag ich, wissen Sie doch selber. Die Kinder gehen zur Fete, wollen um 1, 2 Uhr oder was weiß ich, manchmal um 3 Uhr erst abgeholt werden von den Eltern. Eine Fahrmöglichkeiten existieren nicht. Mit öffentlichen Taxi ist zu teuer und so weiter. Da sagte er, ja, ich könnte mir das vielleicht. Ja, aber weiß ich nicht. Ich sag, machen Sie es. Die Enkeltochter ist dem an den Hals gesprungen auf Weihnachten und hat gesagt, boah, das ist das Schönste, was ich je gehabt habe, weil das ist immer mit Papa so nervig, Mama, dann sagen die immer, nee, wir wollen nicht so mitten in der Nacht rauskommen und so weiter. Und ich als Großvater habe ja ein bisschen mehr Abstand, ich habe ja nicht den Alltagskram und ich bin hier schon gerade frisch pensioniert und von daher kann ich das doch wunderbar machen. Ja, sag ich, Weihnachtsgeschenke, die was mit Beziehung beinhalten, die auf den anderen eingehen, die nichts kosten, außer den 3 Euro vielleicht für Benzin oder was auch immer, aber im Grunde auf der Nullebene liegen und viel intensiver in das Freudemachen hineingehen als diese ganzen Kommerzgeschenke, die dann in der letzten Zeit ja auch deshalb immer ein paar Pfund mehr werden oder größer ausfallen, weil die Beziehung gleichzeitig auf der Strecke bleibt.
Also Geschenke, die sich auch wirklich an den Alltagsbedürfnissen der Leute orientieren. Ich finde es ja ganz clever, denn eigentlich, dass die Mama die Sachen wegräumt, ist doch eigentlich selbstverständlich. Oder dass wenn man auf einer Party ist, abgeholt wird, das ist doch eigentlich, sollte das doch so sein, dass dann der Vater kommt, wenn er ja schauen will, dass der Tochter nichts passiert. Aber clever, man gibt es als Gutschein und baut es so ein, dass es eben nicht mehr selbstverständlich ist, sondern eher ein Geschenk.
Ja. Und die Mutter hat ja vorher auch immer darauf geachtet, dass diese Selbstverständlichkeiten im Haushalt eben nicht entstehen, sondern der Sohn musste selber seine Turnsachen wegräumen. Sonst sind wir mitten im Verwöhnthema drin, denn wieso kann ein 8- oder 10- oder 15-Jähriger seine Sachen nicht selber wegräumen? Will der dann irgendwann demnächst auf den Heiratsmarkt gehen und sagen, suche Frau, die mir meinen Kram wegräumt, nach der Arbeit, nach dem Sport, nach dem Training, nach was auch immer? Also wir wollen doch eigentlich die Kinder so vorbereiten, dass sie selbstständig im Leben stehen. Also gehört dazu, dass ein 7-, 8-Jähriger das Zimmer selber aufräumt, ein 10-, 12-Jähriger das Zimmer selber putzt und ein 13-, 15-Jähriger bei der Wäsche mit einsteigt, das Badezimmer reinigt und so weiter, weil die sonst, wenn sie in der ersten Studentenbude sind, das vorne hinten nicht auf die Reihe kriegen. Also von daher, und das mit dem Nachts abholen, ich kann es ja von meinem eigenen Sohn sagen, wenn der mal manchmal schön sagt, mein Gott, na mal, wenn man 3 Töchter hat, dann hat man aber ein Problem. Jedes Mal nachts dann durch die Gegend fahren und so, mit Töchtern noch mehr als mit Söhnen, das ist doch super. Dann kann doch ein solcher Großvater in so eine Geschichte mit einsteigen, dann hat der eigene Sohn oder die eigene Schwiegertochter ein Stück Entlastung und das Kind freut sich, wenn es einen Abholcheck einlösen kann.
Und es ist beziehungsfördernd. Liebe und Hörer, Sie merken, hier sind wertvolle Tipps für Sie, die Dr. Wunsch auf Lager hat, und Sie können gerne mit ihm weiter ins Gespräch kommen. Vielleicht haben Sie auch Fragen zu einer ganz bestimmten Situation. Wir haben Themen angesprochen wie Erziehung, wie Advent, Vorweihnachtszeit, das Thema Geschenke, das Thema Verwöhnung der Kinder. Natürlich ist unser Fokus in dieser Sendung auf dem Thema der partnerschaftlichen Beziehung, wie man dort Boxenstopps einlegen kann, aber ja, mit Dr. Wunsch kann man ganz vielfältig ins Gespräch kommen. Vielleicht haben Sie Fragen oder auch Anmerkungen zu dem, was wir gesprochen haben. Die Telefonnummer für diese Sendung ist 089 517 008 008. Außerhalb von Deutschland 0049 89 517 008 008. Damit die Liebe jung bleibt, Boxenstopp für Paare in hektischen Zeiten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf. Sie hören Radio Horeb, Ihre christliche Stimme. Unser Thema heute bei der Lebenshilfe ist, damit die Liebe jung bleibt, Boxenstopp für Paare in hektischen Zeiten. Wir sprechen mit dem Erziehungswissenschaftler, Konfliktcoach und Buchautor Dr. Albert Wunsch. Ich bin Bodo Klose. Und schön, dass Sie uns anrufen. Unsere erste Hörerin ist Frau Steinbauer aus Deckendorf. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Klose. Ich habe die Frage, ich bin zwar schon beschieden, aber ich habe 7 Enkel, 3 Kinder und jetzt habe ich das Geschenkproblem. Da kann man doch nur Geld schenken. Was soll ich jetzt im Rollstuhl mal zueinander fahren? Ich brauche jemanden, der meine Pakete tragt, wenn ich einkaufe. Da, ich weiß nicht, ob Sie da eine Lösung haben.
Genau, Frau Steinbauer, vielen Dank. Die Frage ist angekommen. Wir geben die Nachricht. Klar. Okay. Ach, Dr. Wunsch, also Geschenke, wenn man im Rollstuhl sitzt und eigentlich gar nicht die Möglichkeit hat, selber sich auf die Suche zu machen, bleibt da nicht die Möglichkeit, nur Geld zu schenken.
Nein. Aber was Voraussetzung wäre, und das weiß ich jetzt nicht, ob die Frau Steinbauer noch diesen Kontakt hat, wenn sie also noch den Kontakt mit den Enkelkindern hat und die auch häufiger bei ihr sind und irgendwelche Wünsche haben, dann kann man auch die Wünsche, die eben jetzt vielleicht auch nicht mehr selber kaufbar sind. Also wir wissen ja auch, dass wenn eine 17-Jährige oder ein 13-Jähriger einen speziellen Wunsch hat, entweder ist er zu teuer für einen alleine oder aber auch zu kompliziert zu kaufen, selbst einfache Dinge oder einfach scheinende Dinge. Ja, ich möchte mir ein Smartphone der Marke X, und dann gehen sie ins Geschäft und dann merken sie auf einmal, dass es von dieser Marke mindestens 5 verschiedene Ausführungen gibt. Also das wird sicherlich zu umfangreich sein. Aber was man machen kann eben, man kann ein Stück mit Liebe, sag mal einfach, wenn es zum Beispiel, Oma, ich würde mir gerne was zum Smartphone wünschen, dann kann die Oma aus einer Zeitung oder aus einem Prospekt ein Smartphone ausschneiden, kann es auf ein Stück Papier kleben, kann eine persönliche Anrede handschriftlich dabei packen, kann das Ganze vielleicht in eine kleine Schachtel einpacken und sagen, hier hast du ein Anteil von einem Viertel von so und so viel für dein Smartphone und ich würde mich freuen, wenn du mich demnächst nochmal besuchen würdest und wenn du mir auch zeigen würdest, wie so ein tolles Gerät funktioniert, denn ich kenne das nur von den anderen und habe selber noch nie damit telefoniert. Und dann würde über diesen Geldschein, der dann trotzdem in Anführungszeichen fließen würde oder verschickt würde, aber über das ganze andere, was das Bild angeht, vielleicht gibt es auch ein Smartphone, was jemand kaputt gemacht hat und was ein echtes ist, aber nicht mehr funktioniert, dass man das einpackt auf den Rücken des Smartphones oder des Smartphone-Abbildung, das Geld klebt, einen solchen Brief dabei macht. Und dann kann dann die Enkeltochter, der Enkelsohn, die Großmutter im entsprechenden Umfeld besuchen und kann dann Großmutter gezeigt mal, wie das geht. Und dann wird die Großmutter denken, um Gottes Willen, was ist denn da alles, was wischen die dauernd mit den Fingern über das Ding hin und her und so. Und dann, ja, das sind früher mal meine Tasten. Ja, und dann würde wieder ein Stück Beziehung entstehen können, was nicht passiert oder auf keinen Fall passiert. Automatisch, wenn ich einen Briefumschlag nehme, da einen Geldschein reinstecke und dann einfach draufschreibe an meine Enkeltochter X oder Y.
Ja, ist eine gute Idee.
Ja?
Da muss mir auf das Buch machen.
Ja.
Dass ich so viele Bilder bekomme.
Ja, und wenn Sie dann einen anderen fragen im Haus, habt ihr nicht sowas? Und es kann auch sein, dass irgendwelche alten Geräte noch irgendwo rumfliegen, die kaputt gegangen sind. Also wenn wir unseren Kindern irgendwas schenken wollen, was noch nicht da ist oder was zu teuer ist, dann nehmen wir auch solche Sachen. Dann hat noch irgendwie einer ein altes Handy meines Sehens und dann schenken wir das. Dann gucken die da drauf und denken, das funktioniert ja gar nicht mehr. Ist ja auch egal, ist ja praktisch nur Attrappe. Und dann klebt eben ein Schein drauf. Oder wir haben also da wirklich ganz tolle Ideen, dass jedes Mal auch, selbst wenn man Geld schenkt, ist immer eine, wir haben noch nie Geld verschenkt, wir haben Ideen verschenkt bisher immer. Und das Ganze auch schön verpackt.
Gut, ja, das ist eine gute Idee.
Frau Steinbauer, ganz herzlichen Dank für den Anruf. Liebe Grüße. Wobei ich Dr. Wunsch schon noch anmerken möchte, also es darf ja nicht das Geschmäck, denn wir Schwaben sagen, das Geschmäckle bekommen, dass man ein Geschenk nur dann macht, damit eben eigentlich ein Beziehungstermin damit verbunden ist. Also das könnte ja auch so rüberkommen. ich schenke dir was, damit du jetzt auch was tust. Das ist, also so sollte es eigentlich nicht rüberkommen, sondern wirklich als Geschenk. Oder also das, Sie verstehen, was ich meine?
Ja, aber das Geschmäckle geht sofort raus, wenn ich sage, und ich würde mich freuen, wenn du mir mal zeigen würdest, wie man mit einem solchen Gerät überhaupt telefoniert. Dann ist es nicht, du musst kommen und mir was bringen, sondern ist es Interesse, denn ich gehe davon aus, dass die meisten älteren Menschen vor so einem Gerät stehen wie Bahnhof und gar nicht wissen, was denn da passiert. Und das ist wiederum ein Punkt, wo ein 13-, 15-Jähriger fast seine eigene Ehre herausgefordert sieht, jetzt kann ich mal der Großmutter, die ja ganz viel weiß und die auch von vielem eine Ahnung hat, was ich noch gar nicht weiß, kann ich was zeigen und von daher entsprechend auch zum Ausdruck bringen, dass ich schon was kann. Also es geht nicht um das, ich will was von dir haben, sondern ich würde mich freuen, wenn. Und das ist also ohne weiteres, wenn man Geschenke macht, auch möglich und das sollte auch als eine Aussage dann ohne weiteres im Raum sein.
Prima. Hier ist die Lebenshilfe. Grüß Gott, Herr Karl aus Dresden.
Ja, Karl aus Dresden, genau. Ja, es ging ja um die auch um Partnerschaft und wie man das am Leben erhält. Und ich muss erst mal sagen, es ist nicht leicht. Das muss man generell mal wirklich äußern. Von meiner Kindergartengruppe. Ich habe zwei Kinder und diese Gruppe, die Eltern, da sind die überwiegende Anzahl ist nicht mehr zusammen. Es ist also ganz finster hier in Dresden. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist in München, aber dass man einfach sagt, okay, da ist anderer und der ist doch viel besser. Und das Leben ist ja viel leichter, wenn ich zum anderen gehe und auch schöner oder ich weiß es nicht, was man dort alles für Vorstellungen hat. Und ich wollte es einfach nur sagen, es ist nicht leicht, genauso wie das Geschenke finden, auch einfach beim Partner, zum Partner zu stehen und auch um den Partner zu kämpfen.
Mhm. Herr ja. Karl, vielen Dank. Also Boxenstopp für Paare, auch für getrennte Partner, Fragezeichen. Übrigens, Herr Wunsch sitzt in Neuss bei Düsseldorf und ich sitze in Ravensburg, aber ich denke, auch hier in diesen anderen Ländern in der Bundesrepublik Deutschland ist die Phänomene sind auch da. Die Trennungen finden halt immer mehr statt. Die Familien müssen oft in Patchwork-Situationen leben. Aber auch da Frage an Dr. Wunsch, ja, wie sieht da ein Boxenstopp, wie kann der aussehen?
Also wenn die Eltern noch eine halbwegs, denn Eltern bleiben sie, auch wenn sie als Paar geschieden sind, noch eine halbwegs funktionierende Gesprächskultur haben, müssten sie sich zu Beginn der Adventszeit zusammensetzen und sich fragen, wie machen wir es dieses Jahr als Eltern mit Weihnachten und unserem Kind, unseren Kindern. Und da kann auch eine Kindertagesstätte einen wichtigen Impuls zu beitragen, indem sie einen solchen Abend ansetzt und Hilfestellungen gibt, wie die Eltern als getrennt lebende Eltern trotzdem das auf die Reihe kriegen. Und wenn da das Thema Schenken ansteht, könnten jede Menge Geschenke, die nichts mit Kommerz zu tun haben, die wichtigsten sein. Denn die Kinder möchten eigentlich ihre Eltern nicht als additive Eltern, also ne, an dem einen Tag zu Mama, an dem anderen Tag zu Papa, sondern sie möchten eigentlich mit ihren Eltern was gemeinsam machen. Das kostet übrigens außer der Überwindung, mit dem Ex-Ehepartner gemeinsam an einem Tisch zu sitzen oder in einem Raum zu sein, kostet das nichts. Ich weiß zwar, dass das viel kostet, aber das muss bearbeitet werden, sonst geht überhaupt die gesamte Elternzeit daneben. Also könnten Eltern mit den Kindern einen gemeinsamen Weihnachtsmarktbesuch machen, was für das Kind unwahrscheinlich toll wäre, weil da eben die Eltern mal miteinander nochmal da sind und dass die Eltern sich auch miteinander entscheiden, an dem Tag keine Probleme zu wälzen, sondern sich einfach mal auf das Kind einzustellen, zu sagen, wir sind an dem Tag da und die nächsten Dinge würden sein, dass man sich abstimmt, dass Weihnachten ein Finanzlimit da ist und dass sich jeder daran hält, denn sonst werden die Kinder dermaßen intensiv fürs Leben negativ geprägt, dass es also fast nicht mehr überbietbar ist. Und ich habe jetzt gerade wieder ein trennungswilliges Paar, in Anführungszeichen, in der Beratung, wo ich kämpfe wie irgendwer, weil dann sagt er dann, gestern habe ich mit einem Trauzeugen gesprochen, der sagte auch, ja, wir wollten ja nicht nur bei der Trauung so dabei sein, sondern wir möchten jetzt auch helfen, aber Herr Wunsch, wenn es doch wirklich besser für die Kinder ist, wenn sie sich trennen, ich sage, ich habe noch keinen einzigen Fall erlebt, wo es für die Kinder besser ist, denn wenn die Eltern hochstrittig sind, wird sich die Strittigkeit nach der Trennung massiv verstärken. Also die Kinder sind nie in einer Trennungssituation besser dran, sondern die Eltern fühlen sich besser dran, ob sie es wirklich sind, ist eine andere Sache. Also auch in einem Kindergarten in Dresden, in einer Kindertagesstätte in Dresden, brauchen die Eltern eine Information. Und wenn sie nicht zum Elternabend kämen, würde ich allen Eltern, die in Trennungssituationen sind, einen Elternbrief mitgeben, wo drin steht, was sie auf jeden Fall im Umgang mit Weihnachten beachten sollten und was sie auf jeden Fall nicht tun sollten, wenn sie noch einen halbwegs Respekt vor ihrem Ex-Ehepartner und wenn sie auf jeden Fall noch massiv Respekt vor ihren eigenen Kindern haben wollen.
Herr Karl, trifft das Ihren Punkt?
Ja, das ist richtig, ja. Das Wichtigste ist, dass man miteinander spricht oder das Gespräch einfach sucht und dass man nicht nie aufgibt, ja, um miteinander zu kämpfen. Ja. Dankeschön.
Danke, das nehmen wir gerne mit. Ein ganz wichtiger Impuls, auch gerade für diese Adventszeit, dass man nicht aufgibt, immer dranbleibt und auch kämpft, auch für Beziehungen kämpft. Und Boxenstopps können ja eine Zeit sein, wo man als ja was sieht, wo man um die Beziehung ringt und wo man sich einfach Zeit voneinander nimmt. Aus München ruft Frau Scharf an. Grüß Gott, Frau Scharf.
Oh, danke schön. Nicht wegen Geschenke und so oft dieses Wort Geschenk, als schon brechen möchte ich von diesem Wort. Wir müssen für Christus, für seinen Geburtstag Geschenk geben. Unsere Herzen, wie eine Frau hat vor kurzem gesagt, sie weiß nicht, wie beginnen mit sowas. Jedes Jahr Christus kommt. Wenn sie weiß nicht beginnen, dann einfach Christus Geburtstag feiern. Liebe schenken für Christus, okay?
Ja, vielen Dank für diesen Tipp. Wie machen Sie das, Frau Scharf, wenn ich zurückfragen darf? Konkretes Beispiel.
Ich bin Russin, bei uns gibt es nicht diese, wie heißt, 4 Wochen.
Okay, also Sie in einer anderen Tradition?
Einfach im Herzen warten, okay. In alle Ruhe.
Also auch eine persönliche Situation, wo man einfach im Herzen das auch das Geschenk für Gott sieht. Das
ja, er hat uns schon sich selbst geschenkt.
Vielen Dank, ja. Frau Scharf. Liebe Grüße nach München.
Ja, danke schön.
Und aus Regensburg ruft uns Frau Abischek an. Grüß Gott.
Grüß Gott, mein Name ist Abischek, Annemarie. Ja, ich bin jetzt gerade auf den Gedanken gekommen, was die Vorrednerin auch gesagt hat. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich war früher als Pfarrhaushälterin in der Pfarrgemeinde und habe immer wieder mit den Kindern ein kleines Weihnachtsspiel. Oder dann habe ich immer wieder gefragt, was feiern wir heute Abend? Und das hat immer lang gebraucht, bis jemand mal gesagt hat, ja, Christus ist heute geboren oder wir feiern den Geburtstag von Jesus Kind. Und dann habe ich immer wieder angesprochen, was schenken wir uns dem Christkind? Und ja, je nachdem, man muss einfach das Kind hinführen, vor allem auch, wenn man selber einen Glaube hat oder so, dann ist das nicht so schwer. Aber ich mache zum Beispiel, ich bin jetzt auch Rentnerin durch einen Arbeitsunfall, Rentnerin, aber ich kann noch viel für die Pfarrei zum Beispiel Plätzchen backen für all die Menschen, die niemand mehr haben. Plätzchen backen oder mal ein Lied musizieren oder wir singen dann auch gern wieder als Pfarrhaushälterin in Altenheim oder so. Und da gibt es genug Ideen. Das war jetzt nur mein Beitrag.
Ja, vielen Dank, Frau Abischek nach Regensburg. Was sagt der Erziehungswissenschaftler und Pädagoge dazu? Gerade auch Kinder jetzt auch zu vermitteln, dass eigentlich Jesus das die Weihnachtsgeschenke bekommen sollte.
Ja, ich sage es ein bisschen anders. Die Freude über die Geburt Christi teilen wir uns auch mit und wir können also auch uns selbst gegenseitig Geschenke machen, solange dabei klar ist, es geht über die Freude um die Geburt Christi. Und ich fand es in den letzten Tagen sehr schön, als ich in einem Interview für eine Zeitung, kann man übrigens auch einfach im Internet nachlesen, WZ Albert Wunsch, Sie kommen sofort auf dieses Interview. Und was ich das Tolle finde, eine normale Tageszeitung hat den Text 1:1 übernommen, denn ich habe geschrieben, es geht um die Geburt Christi. Einen anderen Grund gibt es nicht zum Weihnachtsfest, kann man keinen anderen erzählen. Und wenn einer trotzdem irgendwo um diese Zeit eine Geschenkeorgie machen möchte, möge sich doch bitte ein anderes Datum aussuchen und nicht das Weihnachtsfest, um das Weihnachtsfest in seinem Sinn nicht irgendwie zu entkleiden. Und das haben die, also wortwörtlich, wie ich es geschrieben habe, übernommen. Und ich denke, das ist ein wichtiger Punkt oder von einer von einem Interview aus der Schweiz wurde ich gestern gefragt, ja, an wie lange darf denn ein Kind an den Weihnachtsmann glauben? Ich sage, ja, das hoffentlich nie, weil der Weihnachtsmann ist eine Erfindung von Coca-Cola. Es geht um das, um die Frage des Christkindes und ob das Kind dann 3 oder 4 Jahre denkt, das Christkind bringt die Geschenke oder mit 5 oder 6, das ist eigentlich unerheblich. Irgendwann werden sie feststellen, dass es die Eltern machen und dann wird auch nicht eine Entscheidung anstehen, ich habe da mein Kind vorher belogen oder auch was anderes, sondern es ist ja einfach aus dieser Freude heraus ist es entstanden und es ist eigentlich Nebensache, ob das Christkind in Anführungszeichen die Geschenke bringt oder die Eltern. Also ich glaube, wir müssen da auch während des Jahres viel intensiver darauf hinarbeiten, dass es um das Weihnachtsfest geht, um die Geburt Christi und da steht im Grunde der Gottesdienst und das Fest im Mittelpunkt und das andere ist Beiwerk. Und was ich auch in Bezug zu den Wünschen von Kindern häufig zum Ausdruck bringe, wenn die dann so Wunschzettel schreiben, einmal unwahrscheinlich lang und zum zweiten wahnsinnig teure Dinge, dass man den Kindern, bevor der Wunschzettel überhaupt entgegengenommen wird, sagt, dass es einen großen Unterschied zwischen einem Bestellzettel und einem Wunschzettel gibt. Denn bei einem Bestellzettel, da bezahlt man und kauft man. Bei einem Wunschzettel bittet man um was und freut sich, wenn es kommt. Und die Gegenstufe ist nicht, man knatscht nicht, wenn es nicht kommt. Und wenn das erste Mal geknatscht würde, würde ich sagen, ich glaube, du hast doch den Eindruck gehabt, du hast einen Bestellzettel abgegeben, dann bezahle auch die Dinge und dann kannst du drüber knatschen oder auch nicht. Aber ein Wunschzettel löst Freude aus, vielleicht nicht die riesengroße, aber auf jeden Fall die Dankbarkeit, dass ich was bekommen habe. Und wenn das verloren geht, sollte man mit den Kindern darüber reden, ob man überhaupt noch diese Geschenke zum Weihnachtsfest machen sollte.
Hier ist die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Grüß Gott, Frau Losert aus Illertissen.
Ja, grüß Gott. Danke für die gute Sendung. Ich habe mich erst vor kurzem zugeschaltet. Ich habe eine Frage zur Paarbeziehung. Ich konnte auch gleich einen Tipp umsetzen oder habe es vor. Ich habe nächste Woche Urlaub. Mein Mann ist im Geschäft ziemlich angespannt. Ich eigentlich auch. Und ich möchte jetzt einen Tag oder einen halben Tag einfach mit ihm Einkaufsbummel oder irgendwas machen, wo wir einfach auf die Adventszeit ein bisschen einstimmen können. Jetzt habe ich bloß eine Frage. Haben Sie einen Tipp, ist raus vom Geschäft und gleich in die Bummelstimmung oder wie auch immer. Ich denke, dass er da nicht so schnell abschalten kann. Wie kann man sowas ein bisschen schön angehen, so einen Tag?
Ja, 2 Dinge dazu. Wenn es ein Einkaufswummel sein soll, darf nicht bei Ihnen die Liste der Weihnachtsgeschenke in der Tasche sein. Das ist nämlich kein Einkaufsbummel, sondern ein Abarbeiten von irgendwelchen Zetteln. Dass Sie zu Beginn Ihrer Mann nochmal sagen, so damit du ganz klar weißt, es gibt keine Zettel in meiner Tasche, den ich abarbeiten muss. Wir haben heute Zeit für uns. Wenn dann trotzdem durch Zufall was dabei rumkommt, das ist nämlich meistens so. Im Urlaub kaufe ich mal die meisten Sachen, weil ich da nicht muss, sondern weil ich einfach sehe, dass man was Schönes findet. Und das Zweite wäre, ich würde auch vorher, wenn es irgendwo in Ihrer Nähe ein Stück Wald gibt, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde durch den Wald gehen oder durchs Feld gehen, sich eine kalte Nase holen. Anschließend, wenn das von der Uhrzeit her passt, ein Häppchen essen oder einen Kaffee trinken und dann eben diesen Bummel über den Weihnachtsmarkt, durch die Innenstadt gehen. Weihnachtsmärkte bieten sich manchmal noch eher an als jetzt die tollen Geschäfte. Wie es in Illertissen aussieht, weiß ich nicht, obwohl ich ja schon Vorträge gehalten habe. Insoweit weiß ich, wenn es so die Stadt liegt und ich regelmäßig an ihr vorbeifahre, wenn ich zum Bodensee fahre. Ja. Aber ich habe häufig auch in kleineren Städten gesehen, dass da Weihnachtsmärkte sind, die eine sehr schöne Atmosphäre haben und wo man dann einfach in Ruhe mal bummeln kann, auch Dinge sieht, die man so im Alltag nicht sieht, dass man auch in Geschäften schauen kann, die gar nicht in erster Linie nach Weihnachten aussehen, sondern einfach interessant sind und dass man den Abend beschließt mit einem kleinen Imbiss in einem netten Urin-Lokal und dann einfach sagt, so, jetzt haben wir ein Stück für uns gehabt und das wird sich auch in den weiteren Abend positiv auswirken.
Ja, das geht. Ja? Gut, vielen Dank.
Danke für den Anruf.
Gerne.
Danke.
Und ich denke mir natürlich, hängt es auch davon ab, ob der Mann selber auch gerne auf Weihnachtsmärkte geht. Falls dem nicht so wäre, dann wäre das vielleicht die falsche Richtung. Manche genießen das sehr und entspannen da und haben dann das als wertvolle Zeit und für manche ist es eher eben schwierig. Also Shopping für Männer ist manchmal ein bisschen schwierig. Und Weihnachtsmarkt kann ja auch eine Art von Shopping sein. Nur als kleine Anmerkung von meiner Seite. Wir haben noch eine Hörerin aus Berlin. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich bedanke mich für die Sendung. Es ist sehr interessant, Herr Dr. Wünsche. Und ich möchte ihn dazu stehen, auf die, erst einmal die Punkt 1 wegen die Handy. Ich habe eine pubertäre Tochter und es ist sehr schwer, mit Handy aus die Hand zu nehmen. Ich hoffe nicht die Krankheit für die nächste Generation, aber ist noch nicht erforscht und so weiter. Andere Punkt wegen Weihnachten. Weihnachten ist Jesus Christus geboren. Gott ist die Liebe. Muss man wie viel Liebe für unsere Familie schenken? Habe ich ein kleines Geschäft. Bedeutet, ich bin eine kleine Geschäftsfrau, ich bin eine Mutter von drei Kindern, meine Tag fängt von früh an und Ende abends, aber ich versuche immer in die Nähe Gottes zu sein. Ich habe jedenmal vor Weihnachten ich habe mich entschieden, jeden Weihnachten zum eine Exerzitienalltag zu machen. Und durch diesen Exerzitienalltag mache ich selbstverständlich im Dezember dieses Jahr auch. Ich bekomme sehr viel Ruhe und so viel Licht. Das würde ich für jeden empfehlen, vor Weihnachten eine Exerzitienteil zu nehmen.
Ja, vielleicht können wir die zwei Punkte mal gerade noch nehmen. Also Das eine war das Thema Handy. Genau. Wie kann man das Handy auch den Kindern eventuell einen guten Umgang geben? Und dann das Thema auch Exerzitien im Alltag, auch in der Weihnachtszeit. Vielen Dank für Ihren Anruf, Dr. Wunsch.
Bitte, danke.
Ja, zwei Dinge. In allen Familien sollte es spätestens nach dieser Sendung für alle Hörerinnen und Hörer die Regel geben, das Abendessen, die Mittagsmahlzeit, das Frühstück ist eine handyfreie Zone, Punkt. Ich nehme an, dass die Kinder dem nicht zustimmen, aber das muss dann so vereinbart werden. Das lässt sich dann auch nicht, wer weiß, wie lange rumdiskutieren. Das ist einfach eine Grundregel, denn die Kinder sind schon abhängig und krank von den Dingen. Der zweite Punkt mit den Exerzitien in der Vorweihnachtszeit, ich finde das sehr schön, dass Sie das für sich machen, trotzdem Sie als Geschäftsfrau, wie Sie sagen, einen sehr vollen Terminplan haben. Aber ein kleiner Tipp, die Kinder werden sehr wahrscheinlich irgendwann mal sagen, unsere Mutter war so, aber wenn sie Pech haben, ich sag's mal einfach aus meiner Distanz heraus, weil die Einwirkungen auf die Kinder von außen sehr stark sind, wird es keiner der Kinder aufgreifen und den Gedanken auch zum Teil nicht nachvollziehen können. Aber was die Kinder mit ihnen machen könnten, dass zum Beispiel vor der eigenen Bescherung sie mit drei oder fünf oder wie viel Geschenken in ein Flüchtlingsheim in Berlin gehen und erstmal, bevor die Kinder beschenkt werden, eine kleine Bescherung für diese Menschen machen. Oder dass, wenn die Kinder schon was größer sind, ich habe das auch hier schon in meinem Umfeld hier gemacht, dass 18-, 19-Jährige manchmal nicht so richtig wussten, zu Hause wollten sie nicht sein, in die Kneipe gehen zum Saufen wollten sie auch nicht hin. Und dann habe ich einen 18-Jährigen mal dazu bekommen, in der Weihnachtsfeier für Alleinstehenden mitzuwirken im Sinne von Servicedienste, die Dinge auf den Tisch zu tragen, abzuräumen, einfach den Abend für diese Menschen zur Verfügung zu stehen. Und der kam anschließend zurück und sagte, es war eine ganz eigene Weihnachtserfahrung festzustellen, wie Menschen, die sonst auf der Straße leben, die ganz wenig haben, sich gefreut haben. Und das ist dann zwar keine Exerzitien, aber es bringt ein Stück Sinn und Licht in die Kinder, in die Jugendlichen rein, wenn sie erstmals, bevor sie an sich selber denken, im Gefängnis Geschenke abgegeben haben, im Flüchtlingsheim, in irgendeiner Obdachlosenunterkunft, wo auch immer. Und wenn sie das schaffen könnten, könnte ich mir vorstellen, dass dann von dem, was sie selber leben, auch ein bisschen an die Kinder weitergegeben würde.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für alle Anrufe, die jetzt in der Sendung auch waren. Die haben das Ganze nochmal vertieft, auch lebendig gemacht. Vielen Dank für die Anrufe. Vielen Dank, Herr Dr. Wunsch, für diese Sendung. Vielleicht noch ein Abschlussgedanke, kurzer Abschlussgedanke von Ihrer Seite jetzt nochmal zum Thema Boxenstopp für Paare, damit die Liebe jung bleibt.
Wichtig ist, in den Blick zu nehmen, dass nichts von alleine funktioniert. funktioniert. Weder eine Partnerschaft, noch ein Auto, noch irgendwas in unserer Gesellschaft. Und wenn wir diesen Blickwinkel nicht regelmäßig haben, was würde meiner Beziehung gut tun, dann wird es sehr schnell in eine Situation reingeraten, wo man eben in Unlebendigkeit nur noch nebeneinander existiert und das hat keine Zukunft. Und da gerade in unserer gestressten und zum Teil angenervten und spannungsreichen Welt die Partnerschaft eigentlich von der Idee her der einzige Ort ist, in dem man sich ein Stück zurückziehen kann, wo man sich gegenseitig Stabilität geben kann, ist es die größte Sorgfalt, auf dieses Element zu legen, um im Alltag nicht unterzugehen.
Dr. Albert Wunsch, ganz herzlichen Dank für diese Sendung. Ja, liebe Hörer, diese Sendung ist aufgezeichnet worden oder wird aufgezeichnet und für Sie dann auch ins Netz gestellt. Sie können unter www.horeb.org diese Sendung noch einmal nachhören und dort gibt es die Rubrik Aktuelle Sendemitschnitte, wo Sie die Sendung nachhören können unter der Lebenshilfe vom heutigen Datum. Sie können aber auch den CD-Dienst anrufen und um eine CD bitten, dass der CD-Dienst Ihnen eine schickt unter der Telefonnummer 08328 921 120. Wenn Sie mehr Informationen über diese Sendung haben möchten, zum Beispiel auch die mehr Buchtipps von Dr. Wunsch, dann wenden Sie sich bitte an den Hörerservice von Radio Horeb. Das ist folgende Telefonnummer. 08328 921 110. Dann bekommen Sie diese Information vom Hörerservice, auch wenn Sie allgemeine Fragen zu Radio Horeb haben, natürlich auch. Und also Sie merken, wir sind am Alltag dran. Heute ging es Thema Paarbeziehung und ich hoffe, dass wir Ihnen einige hilfreiche Anregungen geben konnten, wie solche Boxenstopps für Paare aussehen können. Ich denke, es waren auch viele Tipps dabei, was das Thema Geschenke zu Weihnachten angeht. Das, denke ich, ist auch wichtig. Uns war es vor allem wichtig, auch das Thema für die Paarbeziehung. Wie kann man dort auch für die Paarbeziehung etwas tun, damit die Liebe jung bleibt? Ich hoffe, das ist uns ein bisschen geglückt. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's gut für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.